bin voller Staunen. Und wieder gefragt, wo kommt ihr her? Und freue mich, dass ihr beim Wort der Bibel bleibt. Das ist in dieser Zeit das Wichtigste. Viele Christen bleiben bei ihren Gedanken hängen. Aber uns interessiert immer, wie steht es in der Bibel? Das Einzige. Ihr werdet viele treffen, die heute sagen, ja heute, und wir als Christen leben ganz anders. Dann müsst ihr bloß ganz einfach sagen, in der Bibel steht es anders. Das genügt. Und danach richten wir uns. Das ist für uns das Allerwichtigste. Und jetzt haben wir heute Abend es ganz toll gehabt, dass vorhin sich jemand dieses Lied noch gewünscht hat, weiß ich den Weg auch nicht. Hat er die Hedwig von Redern gedichtet, in Berlin, Generalstochter. Das Lied wurde erst bedeutend 1919 durch die baltischen Märtyrer. Damals haben die Bolschewiken im Baltikum Geiseln genommen. Man hat das Ganze kommen sehen. Aber das waren Leute, die gesagt haben, wir fliehen nicht vor den Bolschewiken. Vor allem waren es Pastoren, die sagen, der Hirte darf die Herde nicht verlassen. Der muss bleiben. Die Marion von Cloth war eine 20-jährige junge Frau, die ihre Oma gepflegt hat, hat gesagt, ich gehe nicht. Und jetzt ist es wichtig, was will Gott und was will ich? Und dieses Lied hat sie jeden Abend in dem Gefängnis, wo die Geiseln eingesperrt waren. Die Bolschewiken haben die Geiseln genommen und gesagt, wenn die Deutschen nochmal angreifen mit der Landwehr, dann werden die ermordet. Und sie hat jeden Abend im Gefängnis dieses Lied gesungen. Aber über den Hofsaal hören, weiß ich den Weg auch nicht. Die wurden ja alle grausam umgebracht, gerade wie die deutsche Landwehr sie befreien wollte. Aber das ist für unser Leben ganz wichtig, was ist mein Wunschtraum und was will Jesus von mir? Eigentlich kann man die Spannung gar nicht auflösen. Jeder von euch heute Abend hat solche Probleme in seinem Leben, dass er sagt, ich kann in meinem Leben nicht wirklich beten, dein Wille geschehe, weil ich ertrage das gar nicht, wenn Jesus anders will, als ich will. Deshalb lesen wir zunächst einmal dieses Wort, um das es geht, von Jesus lernen. Es geht ums Jesus-Originalton. Matthäus 16, Vers 24. Vers 24 bis 16, lasst es aufgeschlagen, wir machen dann noch einfach, und dann springen wir von dort ein bisschen weiter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Das wichtigste Wort da drin ist, sich selbst verleugnen. Das kann man doch gar nicht. Wie kann man sich denn selber verleugnen? Mein Ich ist so stark, jetzt haben wir im Thema geschrieben, das Ich-Terror. Es ist ganz schlimm in deinem Leben, dass das Ich ganz viel beansprucht. Ich brauche das, ich will das, das muss so gehen. Und das gibt dem Glauben einen großen Konflikt. Es ist wie wenn zwei Lastzüge auf der Kreuzung frontal ineinander fahren. Es gibt einen Crash ohne Gleichen. Dein Wille und der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist schon hart. Und wenn das zusammenkommt, sagt ich will und Gott will, das kann man überhaupt nicht machen, Selbstverleugnung. Das liest man immer in der Bibel, wie soll denn das funktionieren? Wie soll ich mich denn selber verleugnen können? Kann ich doch gar nicht. Das ist mein wichtiger Anspruch, was ich brauche. Und deshalb müssen wir nochmal vorsehen, wo war denn das alles abgelaufen? Das war in der Gegend Caesarea Philippi, das ist diese römische Stadt außerhalb des israelischen Gebiets. Strenggläubige Juden sind nie nach Caesarea Philippi gegangen, weil es eine römische Gründung war. Wie jetzt Caesarea Maritima, das kennen wir ja. Israel Touris unter uns, die wissen das gut. Das ganz oben an den Quellen des Jordan war Caesarea Philippi. Dort war der Philippus, Herodes Philippus, Interessant übrigens für die Bibelkenner, dann eine ganz junge Frau gehabt, eine Nichte, war eine Onkelehe. Das war die Salome, die das Haupt von Johannes dem Täufer hatte. Und dort oben hat Jesus seine Jünger gefragt, was haltet ihr denn von mir? Und was sagen denn die Leute über mich und was sagt ihr denn? Und dann ist Petrus vorgeprescht und hat gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Zum ersten Mal war es ganz klar ausgesprochen. Da hat Jesus gesagt, das hast du nicht aus deinem Fleisch, das kommt auch nicht aus deinem Püppchen. Das hat der Heilige Geist geoffenbart. Es ist ein Geheimnis, dass ich Christus nur durch den Heiligen Geist erkennen kann. Ich kann nur glauben, weil der Heilige Geist mir ein Licht aufsteckt. Er erleuchtet mich zum Glauben. Und in diesem Augenblick hat er Jesus gesagt, aber wer mir nachfolgen will, wer den Weg mit Jesus gehen will, und dann kommt jetzt diese wichtige Stelle, der muss sich selber verleugnen, der muss sein Ich sterben lassen. Der Paulus sagt mal noch ein viel härteres Wort. Der muss sein Ich kreuzigen, samt den Lüsten und Begierden. Stell mal vor. Also ich habe vorhin die Knutschis wahnsinnig gern gegessen. Das war so mein ganzes Ich. Ich bin nochmal raus ins Büchel und habe nochmal gegessen. Herrlich. Unser Wunsch, unsere Lüste beginnen. Jesus sagt, durchstreichen. Paulus sagt, durchkreuzigen. Jetzt wisst ihr, dass ganz viele Christen das zu einem schrecklichen Leidenskampf machen und die martern sich und die quälen sich. Hat ja Jesus gar nicht gemeint. Das ist eine falsche Auslegung der Stille. Keine Sorge, dass es hier jetzt um Terror geht und dass Jesus in dir etwas zerbricht. Das wäre ja ganz schlimm. Sondern Jesus hat gesagt, da geht es dem Herrn Jesus um das Leiden. Dass das Leiden zu seinem Weg dazugehört. Das ist ja ganz komisch. Ihr habt es irgendwo beobachtet, in der Zeitung oder irgendwo gelesen, dass wenn da jetzt ein Oscar verliehen wird in Los Angeles und so weiter, dann laufen die Leute in roten Teppich oder Filmfestival. Die waren ganz groß. Und Jesus macht die Sache seines Reiches nie so groß als eine große Schau. Das Wort Schau ist übrigens ein Wort, das haben sich die Amerikaner beschert. Das ist also bloß etwas zum Klotzen, zum Gucken. Und der Jesus verzichtet auf alle große Schau. Und er geht den ganz schweren Weg des Leidens. Und er sagt, dass das der Weg der Jünger Jesu ist, die ihm nachfolgen wollen, dass sie durch das Leiden hindurchgehen. Jetzt habt ihr ja gemerkt, dass heute das ganz interessant ist, dass überall in der Welt, wo große Aufbrüche der Jesusgemeinde sind, überall Verfolgung ist. In den Wohlstandsländern hat die Gemeinde Schwindsucht. Ganz komisch. In Deutschland ist ja allmählich furchtbar, wenn man anguckt. Manche kommen in Hamburg oder woher kommen, in euren Städten. Mit den Christen, da geht es so rasend abwärts. Und überall, wo Verfolgung ist, Nordkorea und Laos und Kuba und Usbekistan, wo er anguckt, im Iran, überall, da wird was sichtbar von der Macht von Jesus. Im Leiden. Da Jesus ist den Weg des Leidens nicht aus Versehen gegangen, sondern abschließend hat gesagt, das ist der Weg, den er gehen will, auch in deinem Leben. Dass er manchmal uns Wege führt, die für uns ganz ungewohnt ist. Und deshalb hat der Petrus ja widersprochen, wenn er es mal anguckt. Vers 21, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse. Das ein Grundgesetz des Reiches Gottes ist, dass der Herr Jesus in der Tiefe arbeitet. Das ist interessant, in eurem Leben ist ja das genauso zu beobachten, dass der Herr Jesus angefangen hat, in der ganz großen Not, wo er das Elend eures Lebens erkannt hat. Erst wie er das gesehen hat, Sündenelend, ich bin verloren, ich kann ohne Jesus keinen Frieden finden, ich brauche ihn. Da ist auf einmal das Licht aufgegangen, es ist die Sonne eingekehrt. In Urlaubstagen, wenn wir alle Tage herrlich und in Freuden leben, da ist alles Geistliche ganz weit weggerückt. Deshalb, der Jesus geht den Weg des Leidens und da nahm Petrus Jesus beiseite, fuhr ihn an, da war er ganz leidenschaftlich, Herr Jesus, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Unter keinen Umständen darfst du den Weg des Leidens gehen. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Das ist der Weg des Teufels. Wenn man meint, mit Jesus muss es einem immer gut gehen, da hat man nie Probleme, da hört er alle Gebete, es geht wunderbar. Du bist mir ein Ärgernis, du bist mir ein Hindernis im Glauben, du wirst mir eine Gefahr für meinen Glauben. Du meinst nicht was Göttliches, sondern was Menschliches. Und das ist jetzt für uns am Anfang dieses Abends ganz wichtig, dass wir es entdecken müssen, dass das Jesus so wichtig war, dass mit der Selbstverleugnung, dass es auch unser ganzes Denken umspannt, unser ganzes Wollen und Fühlen und was wir meinen, das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen anders denken, als man natürlicherweise denkt. Im Glauben ist das ein ganz anderer Weg. Jetzt schlagen wir mal dazu auf im 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus 3. Da spricht der Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus Mut machen zu. Der hat ja Probleme gehabt beim Essen, er hat nicht so richtig zupacken können. Er hat einen schwachen Magen gehabt, er hat auch eine Angst gehabt, in die Nachfolge von Paulus einzutreten. Deshalb hat ihm Paulus nochmal gewünscht, den Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht hat er ihm gewünscht im 2. Timotheusbrief. Und da kommt im Kapitel 3, sagt Paulus, wie wird es denn sein am Ende der Zeit? Der Verfall der Frömmigkeit. Das ist für uns ganz wichtig, weil das eine große Gefahr in der heutigen Christenheit ist, dass nämlich die meisten Christen sagen, ich tue, was ich mir denke. Ich deute die Bibel sogar um nach meinen Vorstellungen und nach meinen Gedanken und ich lege sie so aus. Das gilt für unsere Zeit ja nicht mehr, sagen, das muss man heute ganz anders lesen. Paulus sagt, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen, im alten Luther stand gräuliche Zeiten, das sind schlimme Zeiten. Die alten Luther-Worte, wenn man die alte Bibel aus, ganz toll, gräuliche Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, die werden egoistisch sein, die werden ihr Ich in den Mittelpunkt stellen, die werden geldgierig sein. Auf einmal, das stecken wir mittendrin in den Zeiten. Die werden prahlen. Ha, ich bin der Beste. Ha, ich bin. Und ich kann alles. Was ich in der Christenheit heute so schlimm finde, dass viele sagen: Ich habe keine Sünden. Ich kenne Evangelikale. Leiter, die sagen, wegen mir hat Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. So ist die erbaut von ihrem Können, von ihrer Leistung, was sie alles machen, von ihren frommen Taten. Ich kümmere mich um Ausländer und ich bin sozial tätig und mache dort unter gefallenen Menschen, Obdachlosen, aber von ihrem ganzen Tun, aber sehen ihr Leben gar nicht mehr, was Evangelium ist. Geldgier ist ein prahlerisch, hochmütig. Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Kleines bisschen Gummi zum Luftballon aufblasen, eine Nadel rein und dann platzt das Ganze. Liegt bloß ein Haufen Dreck auf dem Boden, ein kleines Häufchen Dreck, aufgeblasen, nichts dahinter. Sie lieben die Wollust mehr als Gott, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie, solche Menschen meide. Deshalb war es so wichtig, dass ich mein Ich nicht in den Mittelpunkt stelle, aber uns interessiert es, warum der Jesus sowas überhaupt fordern kann und wie ich das jetzt umsetzen kann. Denn das ist bei uns allen ganz arg schwierig. Es gibt gar keinen Menschen, der nicht schwer damit tut, sein Ich zurückzustellen. Noch ein weiteres Beispiel, das steht im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 4. Ist auch in unseren Tagen eine ganz wichtige Stelle, 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Da spricht der Paulus von den letzten Zeiten, vom Kommen des Antichristen. Ist ja immer wieder eine Frage, wie viel Antichristus heute schon unter uns ist. Der Johannesbrief schreibt, ja, es sind schon viele Antichristus, sie sind mitten unter uns. Na, heute erleben wir das, wie viele Antichristus schon sich ausbreiten. Wann die Herrschaft des letzten Antichristus kommt, der, wie es in der Offenbarung, dann steht alles unter seiner Hand vereinigt. Ihr sollt euch nicht wankend machen lassen wegen des Kommens des Herrn Jesus. Vers 3, lasst euch von niemand verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen, das ist auch für unsere Zeit ganz wichtig. Was ist denn der Abfall? Der Mensch der Bosheit muss offenbart werden. Und das ist in unserer Zeit eine ganz große Gefahr, dass der Mensch der Bosheit offenbar wird, der Sohn des Verderbens, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die behaupten, da wird in Jerusalem der dritte Tempel gebaut. Und da sitzt der Antichrist drin. Aber wer einfach diese Stelle mal liest, muss sagen, da steht doch gar nichts davon drin, dass ein Tempel gebaut wird. Beim Paulus, was war denn der Tempel Gottes? Er hat mehrfach vom Tempel Gottes gesprochen. Der Tempel Gottes seid ihr, das ist Gemeinde. Die Wohnung Gottes, wo sein Tempel ist, wo Wohnung ist seine Gemeinde. Und in der Gemeinde vollzieht sich was Schreckliches, dass der Mensch der Bosheit, der Mensch des Widerspruchs, der sich an die Stelle Gottes setzt, vorgibt, er sei Gott. Da sind plötzlich Leute, die sagen, wir sehen das heute ganz anders mit dem Glauben, müssen die Bibel, die Erlösungslehre ganz anders umdeuten. Da stellt sich die Stille Gottes, deutet es neu. Das halte ich noch für viel schlimmer. Ich weiß auch nicht, ob das hier so kommt, ob der neue Tempel gebaut wird in Jerusalem. Das ist eine verbreitete Theorie, aber es ist auch ganz schwierig, die El-Aqsa-Moschee abzubrechen in diesen Tagen mit dem Fanatismus der Araber und so weiter. Es genügt heute schon, was ich viel bedrohlicher finde, dass der Mensch der Bosheit in der Gemeinde der Christenheit sich so massiv ausbreitet. Und das ist für uns mal ganz wichtig, dass wir das sehen. Das ist der Ich-Mensch, der sogar die geistlichen Dinge alle vorgibt zu deuten mit seinem Kopf. Wir waren vorher im Gespräch zusammen, war einer von euch aus Bielefeld dabei. Sie haben die schrecklichsten Stunden erlebt als junger Student in der kirchlichen Hochschule, die einst Friedrich von Bodelschwingh gegründet hat im Jahr 1957. Ein solcher Christushass, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da war ein Bibellehrer, der Helmut Freien, so ein geistlicher Mann. Was in der Christenheit, was ja 57, das war schon damals, ja, schon damals. Das ist die große Not, in der die Jesusgemeinde steht in der Welt, dass der Ich-Mensch die geistlichen Dinge erobert und sich vorgibt, er sei Gott. Und dass das Evangelium angepasst wird an das Denken der Menschen und wird befreit und sagt, das müssen wir heute ganz anders verstehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in unseren Tagen begreifen, was ist das Entscheidende in unserer Jesus-Nachfolge. Es ist ganz toll, dass wir auch das Wort wieder der Jesus-Nachfolge gebrauchen. Denn in meinem, wir sagen, ich glaube, da stellen Sie Ihre Glaubensvorstellungen, Ihre Sätze, diese Zusammenhang. Jesus hat gesagt, ihr sollt mir nachfolgen. Und deshalb machen wir das in diesen Tagen. Wir wollen die Nachfolge bei Jesus wieder lernen, von ihm lernen, wie wir heute mit unserem Ich umgehen, mit unserem innersten Selbst, das wir in uns tragen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das entdecken. In unserer Gesellschaft ist der King, der große Sieger, der einen Haufen Geld hat. Der Eggleston von der Formel 1, der hat 100 Millionen Dollar bezahlt, um sich vom Gericht in einem schwierigen Prozess freizukaufen. Das ist doch ein Mann. Der kommt in unserer Welt durch. 100 Millionen bloß um Richter zu geben. Da ist der Prozess zu Ende und er ist freigesprochen. Toll. Bei uns in Stuttgart verdient der Zetsche vom Daimler-Benz 16,5 Millionen im Jahr. Ist jetzt ein bisschen höher geworden, ist nochmal aufgepudelt worden. Ist doch eine Sache. In unserer Welt zählt das. Was verdiene ich? Was bin ich? Was kriege ich? Was ist dein Leben? Das ist ja das, was Jesus da sagt. Was ist denn, was geht ihr um euer Leben? Macht ihr das für Geld? Macht ihr das für Gesundheitshöchste? Was ist denn das? In unserer Welt gilt am allermeisten, der eine große Leistung vollbringt. Guinness Buch der Rekorde. Mensch, wenn da drin steht, ich will mal was machen, was alle anderen überragt, groß sein. Und der Herr Jesus sagt, Quatsch. Das Größte im Leben ist, wenn du dein Ich besiegen kannst, und dein Ich verleugnen kannst in deinem Leben. Wenn man mal denkt, dass das in unserer Welt durch die Jahrhunderte geht, mit diesem großen Selbstentfaltung der Menschen, wenn sie die Pyramiden von Gizeh gebaut haben, wenn sie den Turm von Babel errichtet haben, wir wollen uns einen Namen machen. Das ist das alte Geheimnis, du siehst das überall bei deinen Bekannten, die keine Christen sind. Das Hauptproblem ist, sie haben ganz große Schwierigkeiten, deine Botschaft zu verstehen, weil sie gar nicht mitkommen und sagen, was ist denn der Jesus, der gar nichts geleistet hat? Was hat denn der gemacht? Was springt denn da in die Augen? Und jetzt gucken wir mal an, wie Jesus überhaupt gelebt hat. Er ist in Bethlehem geboren, einem kleinen Städtchen in der Krippe, ärmer als arm. Es ist ja so erschütternd, dass in den Kirchen meist dann an Weihnachten bloß gepredigt wird, wir sollen uns der großen Not der Welt annehmen, weil Jesus sah, was für ein Unsinn. Sondern was man begreifen soll, Jesus erniedrigte sich, der Sohn Gottes aus dem Himmel. Wenn der Mensch geworden ist, ist er schon viel aus der göttlichen Welt in unsere irdische Gestalt hinein, aber er wählt dort noch das Allerniedrigste und dann wählt er einen Kreuzestod. Das war der allerschändlichste Tod, den man überhaupt für Verbrechen hatte und kannte. Kein Römer durfte am Kreuz gekreuzigt werden, das war sogar unmöglich, das war mit der Würde eines Römers gar nicht möglich. Und Jesus wählt das Unterste, das Schlimmste in der Welt, wird in einer Futterkrippe geboren. Jesus ist so arm geworden. Das ist die Methode bei Jesus. Das ist die Art, jetzt sage ich es mal deutlich mit unserer Sprache, die Selbstverwirklichung. Jesus sagt nicht, du musst dein Ich ganz groß herausstellen, sondern du musst das dein Ich hergeben. Das ist in deinem Leben gar nicht so wichtig, ob du die Prüfung bestehst, welche Ehre dir zuteil wird, ob dich die Menschen loben, ist gar nicht wichtig. Du kannst ganz, ganz tief hinuntergehen. Und ich sage nochmal, es geht jetzt gar nicht heute Abend um einen ganz großen Verzicht. Im Gegenteil, es geht um die größte Krönung unseres Lebens, dass wir in die Spur von Jesus eintreten. Den hat Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das größte Geheimnis ist, wenn ich das in meinem Leben lernen darf, ich brauche all das gar nicht, was die anderen Menschen brauchen. Ist gar nicht nötig für mich, sondern ich darf ganz schlicht das wissen, dass das nicht ist. Die Selbstverwirklichung spielt heute die größte Rolle. Ich habe neulich auf der Lahü über so ein Thema gesprochen und da kam nachher eine Frau zu mir und hat gesagt, sie muss mich kritisieren. Ich durfte das nicht so sagen. Die jungen Menschen hätten heute ja kein Selbstbewusstsein mehr. Die wären alle so, hätten alle einen Knacks in ihrem Ich, die hätten gar keinen Lebensmut mehr. Und ich durfte denen den Lebensmut auch nicht nehmen. Ich habe gesagt, liebe Frau, es geht doch gerade darum, dass ich ein Selbstbewusstsein habe, das nicht mehr geknickt werden kann, dass ich das Selbstbewusstsein von Jesus habe. Gibt es denn was Größeres? Und dann kann die ganze Welt kommen, tobe Welt und stürme, ich stehe hier und singe ein gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich nach, wo mein Ich gehalten ist vom lebendigen Gott, wo ich geborgen bin und wo ich weiß, dass er mich nicht loslässt und seine Hand mich nicht loslässt. Da kann morgen der dritte Weltkrieg ausbrechen. Ist doch kein Problem. Da kannst du morgen todkrank sein. Du weißt, ich stehe in meines Herren Hand und will drin stehen, weil weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt, wie es wollen. Da kommen all die herrlichen Lieder, die er so schön singt, erst zu entfalten. Mein Ich ist das große Problem. Mein Ich ohne in der Spur von Jesus. Das ist ein ganz großes Hemmnis und die meisten, die sich heute Christen nennen, haben es nie begriffen, dass sie einmal ihr Ich unter die Kontrolle von Jesus kriegen müssen. Und das meint diese Selbstverleugnung, die hier angesprochen ist. Wie kann ich in dieser heutigen Zeit mein Ich richtig verwirklichen? Die einen reden von meinem Image und was ich bin und was ich werde und meine Pläne, die ich mache. Ihr müsst wissen, dass das heute fast nicht mehr möglich ist, dass man heiratet. Wisst ihr warum? Seitdem die Frauen sich emanzipiert haben und die Position des Mannes haben wollen, ist es in der Ehe unlösbar. Dann sind so zwei starke Ichs da. Und die Frau sagt, mein Mann blockiert meine Entfaltung. Kinder können man sowieso nicht mehr haben. Denn mit Kindern haben die Eltern überhaupt keine Selbstentfaltung mehr. Dreimal in der Nacht raus müssen und die ganze Urlaubsplanung nach den Kindern richten. Meine Selbstentfaltung wird ja von allem gebremst. Mein Ehegatte ist schuld, meine Eltern sind schuld, ich bin falsch erzogen worden. Das ist ja heute überall, wenn ihr euch umhört bei den Leuten. Ich habe in meinem Leben ganz große Not gehabt. Die einen sagen, ich habe den Beruf nicht ergreifen dürfen, den ich wollte. Oder mein Leben ist deshalb so schwierig gelaufen, weil ich meine Geschwister hatte und die haben mich immer unterdrückt und gehänselt. Oder weil ich eine Frau bin und kein Mann. Es ist ja ganz schwierig, meine Rollen zu fragen. Und sie kommen nie dazu, dass sie sagen, mein Ich wird doch bestimmt durch meinen Herrn Jesus, dem ich gehöre. Und dann ist das Lied wirklich toll gewesen. Weiß ich den Weg? Du weißt ihn wohl. Und du machst alles recht, auch wenn es ganz anders geht, als ich weiß. Und da muss mein unruhiges, zappelndes Ich einmal unter die Kontrolle von Jesus kommen. Und die ganze Frage heute, die die meisten Menschen haben in ihrem Leben, ich bin nicht richtig anerkannt und ich habe nicht die richtige Position und ich habe in meiner Familie nicht die richtige Anerkennung. Ich verstehe, dass die Menschen nach einer gewissen Zeit, ich habe es gerade beim Autofahren gehört, in einem Radiokommentar, man hat plötzlich nichts mehr voneinander, man fühlt nichts mehr voneinander. Es sind bloß noch zwei Menschen mit einem ganz starken Ich und die kommen auch nicht zur Entfaltung ihres Ichs. Sie sind enttäuscht. Und das größte Problem in deinem Leben ist dein eigenes Herz, das immer wieder mit vielen Wünschen, Lüsten und Begierden sagt, ich möchte aber in meinem Leben das noch erreichen und ich habe das noch richtig und ich brauche das, um mich selber verwirklichen können. Ich möchte mich selbst entfalten, ich möchte mich selber darstellen können in meiner Art. Das kann man ja gar nicht in unserer Welt, man wird überall eingeengt und eingeschnürt. Und das ist im christlichen Glauben von Jesus eindeutig geklärt. Und da hat er nichts drüber verschwiegen, sondern hat gesagt, das müsst ihr lernen, euer Ich müsst ihr verleugnen. Wenn euer Ich, das ist, wir werden nur morgen zweimal auch nochmal kriegen, von Jesus lernt, das mit dem Ich ist ein ganz, ganz großes Problem, weil das Ich immer wieder sich gegen die Art von Jesus sträubt. Wir haben es vorher im 2. Timotheusbrief gelesen, wie das Denken dieser gottlosen Welt, in der wir mittendrin sind, ja ganz anders denkt. Den Eltern ungehorsam, lieblos, prahlerisch, Hochmut, das gibt es doch gar nichts. Wir sind vorher am Esstisch draufgekommen, da habe ich nochmal das erzählt, wie wir im Jahr 1985 unseren Entwicklungsdienst christliche Fachkräfte gegründet haben, von den Missionen her. Der hat ja einen wichtigen Dienst, dass wir also Ärzte, Handwerker, Professoren und so weiter in die dritte Welt ausschicken, in ganz schwierige Orte. Es war ja eine Anregung von Helmut Kohl, der hat uns bei einer Begegnung im Bundeskanzleramt gesagt, ihr müsst das gründen mit den Missionen. Es war dann ganz arg schwierig, aber das Erschütterndste war, dass in der Öffentlichkeit die Kirchen unheimlich mobilisiert haben. In allen Zeitungen wurden Artikel geschrieben, das ist die Spaltung der Kirche, da wird ein zweiter Entwicklungsdienst gemacht. Dabei war unser ganzer Plan, wir wollen Jesus-Leute ausschicken, gläubige Leute. Und da haben wir in den Prospekt reingeschrieben, wir suchen demütige Leute. Wir haben auch gesagt, Leute, die sich nicht politisch äußern. Das war bei den kirchlichen Diensten ja das Problem, dass die überall mit politischen Programmen hinausgegangen sind, hat viel Not gegeben. Wir haben gesagt, wir suchen demütige Leute. Ich glaube es kaum mehr. Da haben die Grünen im Bundestag in der Fragestunde eine Diskussion von einer Stunde gewollt, wie die Bundesregierung etwas unterstützen kann, wo man demütige Leute sucht. Denn in unserer Gesellschaft gibt es keine Demut. Jetzt komme ich, hoppla, jetzt komme ich. Und ich habe ganz große Vorstellungen. Und ihr wisst, warum wir demütige Leute gesucht haben. Die sie dort, wenn sie in den Ländern Afrikas oder Asiens einordnen können, hören, was wollen die Leute, die wissen, ich bin vielleicht gar nicht gewünscht und die glauben gar nicht an die Fachkraft. Und das sind ganz große Schwierigkeiten, wisst ihr, im Zusammenleben, wenn die vielen Menschen mit ihren eigenen Vorstellungen kommen. So ist in unserem Denken, wird interessant, nur Jesus war demütig. Es gibt erst bei Christen das Wort Demut. Wenn der Minister oder die Bundeskanzlerin demütig wird, dann kann sie wegtreten. Wenn ein Wahlkandidat sagt, also ich bin ein ganz schwacher Mensch, ich kann auch nicht alles, der wird dann mehr gewählt. Der muss dann sagen, ich bin der Beste. In unserer Welt gilt nur das, groß auftreten. So war es doch schon zur Zeit damals, dass das immer war, das große Auftreten, das ist ein Weg, den Jesus allein eingeschlagen ist. Es muss uns mal wieder bewusst werden für unser Leben, dass das Kleinsein, das Demütigsein, das Verleugnen des Ichs etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Auch zur Zeit Jesu, wenn ihr auf dem Hirtenfeld von Bethlehem steht und rüber seht, dann ist 7 Kilometer hinter Bethlehem ein Berg, das Herodion. Das ist eine Trutzburg vom Herodes dem Großen. Und der Herodes der Große war eine kleine Kopie vom Augustus in Rom, vor diesem großen Herrscher, der hieß ja gar nicht Augustus, der hieß ja Octavian, hat sich den Namen, ich bin der Erhabene, der Größte, geben lassen. Und das ist ja so, dass in dieser Vorstellung, das drin war, Ich bin der Allergrößte zu unserer Zeit. Jesu war das Einzige, der Herodes, der alles unter seiner Macht vereinigt hat, der der große Ansprechpartner war, der alles unter sich vereinigt hat. Und der Herr Jesus hat einen anderen Weg gewählt und ist den Weg des Leidens und des Sterbens gegangen. Und wir sagen, er ist der Allerhöchste und der Größte. Und Gott hat ihn bestätigt und erhöht. Und nur dieser Weg in der Spur von Jesus hat allein Verheißung. Wenn man mal anguckt, was war denn dieser Herodes zur Zeit Jesu? Der Herodes war ein grausamer Herrscher, der nur aus Angst vor Jesus gerade die ganzen Babys von Bethlehem ermorden ließ. Ein historischer Tatbestand. Der Herodes war so gehasst, dass kein Mensch dem Leichenzug folgen wollte. Man hat lauter Söldner bezahlt, damit im Leichenzug ein paar tausend Leute hinten reinlaufen. Er hat keinen Freund gehabt, der ihn geliebt hat. In der eigenen Familie hat er ganz viele selber umgebracht. Er hat sie vergiftet oder im Gartenteich ertränkt. Der arme Mensch, der ringt mit seinen Ellbogen, um in dieser Welt etwas sein zu können. Wenn man es mal sieht, wie die meisten Menschen um uns her verzweifelt und enttäuscht sind. Sie haben sich was erhofft. Und dann sind sie enttäuscht nach 15 Jahren Ehe. Ich habe eigentlich gemeint, es wird ganz toll. Und sind sie enttäuscht vom Leben. Und die alten Leute in den Altenheimen, die sind verbittert, weil sie im Leben nicht das finden. Und der Weg, den Jesus eigentlich gewiesen hat, und der ist auch bei den Christen oft gar nicht mehr klar, der ist in der ganz getreuen Jesus-Nachfolge, verleugne dich selbst und folge mir nach. Es ist ein ungeheurer Abstieg gewesen von Jesus, auf alles zu verzichten, bis hin zu jener Stunde im Garten Gethsemane, nicht wie ich will, sondern wie du willst. War bei Jesus ganz wichtig. Schon bei der Hochzeit von Kana kam die Maria und hat gesagt, jetzt Jesus muss doch ein Wunder machen, der Wein ist ausgegangen. Und dann hat Jesus sogar die Mutter mürrisch angefasst, weil seine Stunde nicht da war. Warum, was ist denn die Stunde? Kann Jesus nicht immer Wunder tun? Nein, kann er nicht. Er kann nur tun, wenn der Vater es will. Das ist ganz toll, wenn wir das einfach lernen. Was Gott will. Der Wille Gottes ist das Beste in dieser Welt. Sag nur mal das Lied, weißt du den Weg auch nicht, du weißt es wohl. Das ist entscheidend, was will Gott? Ich möchte zunächst mal hören, Herr, was willst du aus meinem Leben machen? Es geht nicht um meine Selbstverwirklichung. Gerade in unserer Zeit, wo die Selbstverwirklichung, die Selbstbehauptung und die Entfaltung deiner Gaben so wichtig ist, sag nein, nein, in deinem Leben ist ganz entscheidend, wie man das lernt bei Jesus. Was will Jesus von dir? Und er hat alle Würde abgelegt, als Jesus Mensch wurde, alle Hoheit beim Vater, alle Herrlichkeit, die hat es ja unaussprechlich, man kann sich es gar nicht vorstellen. Sohn des Vaters in Ewigkeit und wird Mensch in der Krippe von Bethlehem. Kann ich das auch mit meinem Leben, einem kleinen Stück in meinem Leben zu sagen, ich will nicht mehr suchen, was ich will, sondern was will Jesus aus meinem Leben machen. Und Jesus hat ein Ziel gesagt und hat gesagt, er will Diener sein. Das Allerwichtigste war seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und er ist gelaufen, um die Gestrandeten dieser Welt zu suchen. Ihm war es das Wichtigste, nicht mit den großen, geistreichen Leuten zusammensitzen, sondern eine verzweifelte Frau, die im Leben zerbrochen war, in Sünde und Schuld zu heilen. Und wenn man das einmal entdeckt hat, was das Größte ist, also meine Frau hat in diesen Tagen wieder in einer alten Biografie gelesen, es lohnt sich manchmal, dass man alte Bücher zur Hand nimmt. Und das ist ein Mann, den ich zu den Größten unserer Zeit rechne, Friedrich Hensler, der große Musikverleger, wenn er den mal hört, wenn er Bach spielt und was er alles kann. Und da schreibt er in dem Buch in Dur und Moll von seinem Leben, Mensch, was Gott denn gebeutelt hat. Und dann erzählt er, wie er nachts mit seiner Frau losgezogen ist und Prostituierte eingesammelt hat und an Weihnachten mit in sein Haus genommen hat. Elende Gestalten. Da dachte Menschenskind, das ist eigentlich der Weg von Jesus gewesen. Der hat Verheißung. Und das findet man überall in der Bibel, wenn man in die Spur von Jesus drin sagt, es geht gar nicht darum, wie ich jetzt zu meinem Recht komme, sondern wie kommt denn eigentlich Jesus in meinem Leben richtig zum Zug, wie kann er denn überhaupt wirken? Und da wählt Jesus etwas, was uns ganz überraschend ist. Jetzt muss ich euch sagen, in meinem Leben war das auch so. Ich habe mir früh schon vorgestellt, ich wollte in die Mission, ich hatte im 15. Lebensjahr und dass sie alles eben nicht gegeben ist, war verschlossen. Du kannst immer bei verschlossenen Türen, kannst du rappeln und sagen. Und ich weiß noch, bei unserer ersten Fahrstelle, ich habe mich 13 Mal beworben und keine bekommen. Und ich weiß noch, wie ich nach Stuttgart kam, die Ludwig-Hofer-Kirche, habe ich gedacht, da bleibe ich kein Jahr und ich bin 30 Jahre geblieben. Es ist mir ganz schwierig zu erkennen, was will eigentlich Gott. Du musst in deinem Leben lernen und sagen, Herr, ich möchte lernen, was ist dein Weg? Und vor allem nicht, ich möchte, wo ich denke, dass ich so gut bin. Das spielt ja heute eine große Rolle, diese Gaben, die ich habe und was ich alles machen kann. Und lebe deine Träume. So ein Quatsch. Also hört auf mit diesem Unsinn. Das ist ein Satz, der aus der gottlosen Welt kommt. Sondern ich will entdecken, wo will Jesus mich haben? Ich weiß, es beschäftigt euch alle immer wieder. Ihr lieben Mütter, ihr werdet erleben, dass in eurer Nachbarschaft, wo ihr lebt, die meisten Mütter sagen, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich halte das nicht mehr aus, aber ich weiß, dass es der größte Segensdienst ist. Es gibt für eine Frau überhaupt keinen so großen Beruf und ein solches Amt. Wir Männer könnten das nie ein Kind gebären, was ihr könnt. Und ich weiß, wir manchmal verzweifeln in der Aufgabe. Aber weißt du, das Allergrößte ist, ein Kind so zu erziehen, dass es später ein Jesuszeuge wird. Was haben Mütter erreicht? Wir Männer können unsere Kinder bloß verstören. Wir sind oft gar nicht so geschickt. Leider ihr vielleicht doch noch ein bisschen besser als ich. Aber wisst ihr, es ist ja toll, was eine Mutter kann. Und wenn ihr wieder sagt, das ist der normale Jesusweg, der euch ist. Und deshalb ist bei uns, bei vielen Frauen heute Verunsicherung. Was ist mein Amt überhaupt? Und zu dienen, ich will in meiner Gemeinde bleiben. Ich will aushalten, was habe ich Respekt, wenn ich in eine Versammlung komme und da ist irgend noch ein Frühstück geplant und dann sitzen, unten sitzen, sind die Frauen in der Küche und die bereiten das einfach vor. Sagen, Mensch, was ist das? Der Herr Jesus wäre bestimmt auch unten gestanden in der Küche. Nicht oben am Pult. Da, wo die dienen und die Tische putzen und alles wieder richten und machen. So ein Jesusdienst. Es hat doch Würde. Und was ist eine Gemeinde ohne die, die den Boden putzen, was alles mit dazugehört, ohne die von Haus zu Haus gehen, die Besuche machen. Die Besucher haben also eine solche Verheißung, der schlichte Dienst, die Alten zu besuchen und um die Kranken sich zu kümmern und bei ihnen zu sein. Jetzt ist heute in unserer Christenheit ja so, dass man meint, man müsste das Christentum ganz groß herausbringen mit der Politik, mit all den großen Dingen. Und ihr merkt, dass das alles auf die Leute auch gar keinen Eindruck macht. Das interessiert sie alle gar nicht. Die Kirchen werden immer leerer. Aber was eine ganz große Verheißung hat, wenn Jesus durch unsere kleinen Gruppen hindurch wieder wirkt und zur Sprache kommt, wenn sein Wort wieder lebendig wird und wenn die Prediger und die Brüder, die das Wort auslegen, von Jesus gebraucht sind und gefüllt sind, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Da steht in der Bibel ein Satz, er zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens sind. Der Jesus kann eins gar nie gebrauchen in der Christenheit, das hoffärtig sein, das stolz sein, das sich mehr fühlen wollen. Und deshalb bei Jesus lernen ist ganz wunderbar, das ganz Wunderbare, dass ich sage, ich will an meinem Platz bleiben und ich darf das als wunderbarstes Geheimnis meines Lebens sagen. Ich weiß noch, wie ich als junger Pfarrer nach Stuttgart kam. Es war damals im Jahr 1971 und da waren ganz große Pläne, wie man heute Kirche machen muss. Das war wie heute wieder viele Methoden und ganz groß und knallig. Und ich habe neulich wieder das gefunden, wo ich in einer Gemeindemitteilung das geschrieben habe. Ich möchte mit der Bibel Gemeinde bauen. Und ich kann euch sagen, das Allergrößte. Ihr werdet merken, dass Jesus das euch bestätigt. Wenn er mit jungen Leuten zusammensitzt, sagt, ich möchte den Auftrag nehmen und den Zeuge Jesu sein. Und er wird erleben, was da rauskommt. Ich will einen Hauskreis anfangen, ich will dann in der Gemeinde tätig sein. Auf den ganz einfachen Diensten von Jesus liegt so eine ganz große Verheißung drauf, wo ich nicht nach meinen Wünschen frage, und was ist jetzt und was möchte ich jetzt noch machen, sondern ich möchte ihm gehorsam sein, den Demütigen gibt er Gnade. Er will in deinem Leben das sagen. Und nun erleben wir in diesem Dienst für Jesus, dass wir ganz unsagbar reich beschenkt werden. Denn Das haben viele Christen missverstanden. Die haben gesagt, ich muss mein Ich kreuzigen. Da haben sich vor Jahrhunderten haben sich die römischen, in der Römerzeit, die ersten Christen, so haben sich in mönchischem Unterdrückung, haben ihr Leben kasteit, haben gemeint, ich will die Lüste meines Herzens besiegen. Kannst du ja gar nicht. Du kannst alle Torturen durchmachen, dich foltern, aber du kriegst die Lüste deines Herzens nicht weg. Dein Ich kriegst auch nicht weg. Du kannst in eine Einzelzelle gehen, in einem Kloster und meinen, ich will da irgendwo meditieren und möchte ein neues Leben, möchte mein Leben besiegen, kriegst du nicht. Dein Leben, dein Ich kannst du nur besiegen, indem Jesus dein Herr ist, mit allen Konsequenzen. Nichts soll mehr werden, lieber auf Erden, als du der liebste Jesus. Und du sagst, Jesus, ich möchte nur noch, was du willst. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Und das ist für mich das Allergrößte und Wunderbarste. In dem Augenblick wird dein Leben auf einmal frei von allen irdischen Bindungen. Was soll dich denn noch quälen? Geld, Ehre, Macht. Nein, Jesus, du bist mein Herr. Er, der lebendige Herr, ist dein innerster Lebensinhalt. Und das ist so wichtig. Er besiegt doch mein trotziges Ich, mein sündiges Ich. Bedauert das, dass es heute in vielen Verkündigungen nicht mehr drin ist. Das größte Problem bleibt immer wieder, dass die Sünde in mir, in meinem Herzen wohnt und so massiv drin wohnt. Und das sehe ich, je länger ich werde, ich bin ein alter Mann, immer mehr und immer stärker. Und das ist immer jeden Tag, neuer Herr Jesus, ich kann mich bloß wieder in deine Arme werfen. Weil ich selber mit meinen Eigensüchten erschrecke, wie das in mir tief drin ist, meine eigensüchtige Art, mein Ich, meine Selbstbehauptung, wie ich mich immer wieder darstellen will. Ich möchte doch bloß dir dienen. Gibt es denn was Größeres, als dass mein schlichtes, vergängliches Leben von Jesus benützt und gebraucht wird und dass er in meinem Leben Wohnung macht und er mein Herr wird? Und da tröstet mich da sogar so ein großer Missionsmann wie der Apostel Paulus, der war ja wirklich genial, was der geleistet hat, der unermüdlich rumgezogen ist. Und dann bekennt er ganz offen in Römer 7, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute schaffe ich. In meinem eigenen Leben, sagt der Paulus, ist so schlimm, dass mein Herz immer wieder nicht mitmachen will. Und wir haben leider, leider bis zur letzten Minute unseres Lebens mit diesem Problem zu ringen, dass unser eigenes Herz störrisch ist und nicht mit Jesus will. Aber Jesus ist stärker und er ist der Sieger in deinem Leben. Und darf sich unter diesen Sieg von Jesus stellen und sagen, du bist für mich gestorben und ich will dir gehören. Und darum ist das ein brennendes Thema, das wir in allen unseren Versammlungen brauchen. Wir müssen vom Kreuz von Jesus reden. Der für mich verlorenen, verdammten Menschen hat er mich erlöst von meinem Wesen. Das meinen die Christen immer wieder. Ja, mit meiner Bekehrung ist jetzt gut, seitdem ist es doch einfach nicht wahr. Das wisst ihr, das sind doch alle Christen. Dass das Ich kommt ja raus und ihr kennt auch alte Brüder, wo die manchmal mit einem störrischen Wesen, es gibt bei evangelikalen, bibeltreuen Leuten, gibt es Leute, die, wenn die im Altenheim sind, die sind wie Teufel, sind die manchmal, mit ihrem störrischen Herzen, mit ihrem bockigen Sinn. Und er sagt, Herr Jesus, ich möchte doch in deiner Liebe drin bleiben. Du musst doch stärker sein. Und ich brauche bis zu meinem Lebensende die Gnade des Herrn Jesus, die mich erlöst. Und diese wunderbare Botschaft, er hat für meine Schuld bezahlt und er hat mich erlöst. Ich habe vor ein paar Tagen, gerade weil ich immer wieder suche, auch bei den Büchern, bei den älteren Büchern, habe ich wieder zu dem schwedischen Erweckungsprediger Olaf Rosenius gegriffen. Kennt ihr den? Der war Russisch, wunderbar. Der hat das in all seinen Bänden immer das gesagt, dass ich brauche das in meinem Christenleben immer wieder zu erschrecken, wie mein Wesen so böse ist, was ich für einen bockigen Willen habe. Ich brauche auch das Gesetz, das mir zeigt, dass ich unreine Gedanken habe. Und wir werden es auch morgen nochmal hören, wie das schlimm ist mit den Worten, die wir reden. Das ist ja ganz schrecklich, was wir einem anderen Leid zufügen. Wir sind doch gar nicht die herrlichen Naturen, wo man sagt, ich bin so. Aber Herr Jesus, ich will doch dir gehören. Ich kann mich nur ganz neu dir ausliefern, weil du der Herr und der König bist und weil du in meinem Leben wirken willst. Das hat er doch sich ausgesucht. Darum ist er doch in das irdische Fleisch gekommen, weil er in jünger Leben, er will doch die Mitte sein, dass alle Fülle Gottes in uns wohnen sollte. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus, in meinem Herzen musst du wohnen. was die Kinder beten. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist doch toll. Das ist für die alten Leute noch richtig. Ich möchte doch, dass du mein Herz bestimmst und dass du mich beherrschen kannst. Wenn wir es einmal gesehen haben, wie stark das ist, ihr werdet es erst in den nächsten Tagen, wenn ihr noch darauf achtet, immer wieder sehen, wie wir von unserem Ich fortwährend geleitet werden, leider. Und das blockiert uns in allen geistlichen Wirkungen. Deshalb ist es wunderbar, das Hingeben für die anderen. Übrigens, die Welt ahnt das ein wenig, dass dieser Dienst das Größte ist. Was tut eine Mutter für ihr Kind? Hingabe. Hingabe ist was Wunderschönes. Jesus hat es nochmal gedeutet. Was kann der Mensch tun, dass er sein Leben löst und dann sagt, nur keinen Schaden an deiner Seele nehmen. Das ist ganz wichtig, dass deine Seele in Jesus geborgen ist. Und darum ist so wichtig, dass ich diese Hingabe von Jesus lebe und in einer Treue hingebe, dass ich für andere da bin. Als Finnland noch russisch war, war der Gouverneur von Finnland ein Gouverneur Wrede. Und er hat eine Tochter, die in diesem fürstengleichen Haus lebte. Und die hat eines Tages erlebt, dass einem Gefangenen begegnet, die damals in der russischen Gefängnisarbeit wahnsinnig behandelt wurden, schlecht. Es war die Mathilda Wrede. Und die hat ihr ganzes Leben zugebracht und die Gefangenen in den sibirischen Straflagern besucht und hat gesagt, es gibt doch in dieser Welt nichts Schöneres und Größeres. Und ich wünsche euch, dass ihr im Dienst für Jesus entdeckt, was das Schönste und Größte ist, für ihn zu leben, von ihm geliebt zu sein, von ihm getragen zu sein und mit ihm da zu sein. Und dann muss man sagen, wie kann man sich nur so betrügen lassen wie der Herodes, der Große, der seine Trutzburgen hatte, der herrschte in Macht und hatte nichts vom Leben. Das ist doch alles nur ein Bluff, eine Täuschung. Es war doch Vorspiegelung falscher Tatsachen. Gibt es in dieser Welt überhaupt noch etwas Schöneres, als ganz für Jesus zu dienen? Nur du, Jesus, sollst in meinem Leben der Herr sein. Und Jesus hat den Petrus darauf hingewiesen, pass auf, was du sagst, das widerfahre dir nur nicht. Das Leiden. Ich habe in meinem Leben entdeckt, dass Leute, die das Leiden geführt wurden, Jesus in einer Tiefe entdeckt haben, wie nie zuvor. In Chemnitz bei Stuttgart war ein junger, sportlicher Mann, das war im 20. Jahrhundert, der hat sich ein Motorrad gekauft. Das war damals gar nicht richtig tauglich, da war der Lenker zerbrochen, aber da hat man das damals gemacht. Und er ist dann bei Plieningen, bei Stuttgart, ist er in einen Graben gefahren und war querschnittsgelähmt mit 25 Jahren. Ein ungläubiger, sportlicher junger Mann, Familienvater, gerade das erste Kind war geboren. Und dann hat sie alles in dem jungen Mann aufgebäumt. Warum passiert mir das? Als der Pfarrer ihn besuchen wollte, hat er gesagt, den schmeiße ich raus, den werfe ich der Rasierpinsel ins Gesicht, wenn er kommt. Er wollte niemand haben. Und dann ist einem Evangelisten gelungen, anlässlich einer Evangelisation dort in Chemnitz, auch den Kranken zu besuchen und ihn zu Jesus zu führen. Und dann begann nochmal 25 Jahre im Leben dieses Adolf Storch. 25 Jahre Gesundheit, 25 Jahre Krankheit. Nur im Bett gelegen oder Posaunenspiele gelernt. Und wurde ein brennender Jesus-Jünger. Und da kamen Leute und sagten, es sei gerade ein Heilungsevangelist da. Er soll doch probieren, ob der ihn nicht heilen könnte von seiner Querschnittslähmung. Dann hat er gesagt, wenn ich geheilt wäre, dann würde mein altes Lumpenleben bitte anfangen. Hat er sogar begriffen, dass in Jesus auch im schweren Weg sind. Jetzt braucht ihr nicht Angst haben, dass bei euch überall schwere Wege ist. Ich habe mein Leben erlebt und ich bin ja schon wahnsinnig alt. Das darf ich euch gar nicht sagen. Ich will Psalm 23, er schenkt mir voll ein. Was erleben wir? Wunder über Wunder mit unserem Herrn. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Führungen unseres Herrn nicht mit unserem Ich vertauschen. Und nicht von unserem Ich verführen lassen, sondern dass wir ihn treu bleiben, von Jesus lernen. Wie hat Jesus gerungen, bis im Garten Gethsemane, unter Gebet gerungen, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wie hat er gerungen? Ich will doch den Segensweg gehen, den du mich führst. Anderes Beispiel in der Bibel ist der Mose. Mose ist im Alten Testament überhaupt der Größte. Schon seine Geburt war unglaublich. Es durfte ja kein Junge überleben, kein geborenes Kind, kein Baby. Und die Mutter, die Jochebed, war eine tolle Frau und hat gesagt, der Bub wird leben. Und das Kind hat geschrien und sie wusste nicht mehr, wie sie helfen soll. Und setzt dieses Kindlein, dieses Baby im Bastkörbchen in den Nil. Stellt euch mal vor, wo die Krokodile sind und alles. Das geht ja nicht gut. Aber sie hat einen großen Glauben gehabt, die Jochebed. Und dieser Mose überlebt und das Wunder über Wunder. Wie Gott das tut. Er schickt ja nicht bloß Leiden, er schickt ja ganz wunderbar seine Herrlichkeit. Er will ja Heil schaffen. Unser Gott ist doch groß. Er will nur nach unseren menschlichen Vorstellungen das machen. Er will es anders machen, als wir denken. Und er wird Adoptivsohn der Tochter Pharaos. Und er studiert alle tollen wissenschaftlichen Fächer, die man in Ägypten überhaupt studieren kann. Der Stephanus erwähnt das noch in der Reden vor seinem Tod in der Apostelgeschichte, dass er Hüttentechnik studiert, Architektur und was, Ingenieurwesen, alles hat er Mose gekonnt. Und er war dort bestimmt in der Diplomatensprache bewandert. Und dann scheitert alles an seinem eigenen Tun. Er hat einen Aufseher, KZ-Aufseher erschlagen. Er wollte eine Befreiungstat tun fürs Volk Israel. Und er wurde, sein Ruf war stinkend, er musste fliehen nach Midian in die Wüste. So enden ja unsere gut gemeinten Aktionen ganz oft. Und dort steht er barfuß da als Viehhirte im Sinai und dann ruft ihn Gott. Und das Geheimnis. Hörst du die Stimme deines Herrn? Du musst immer hören, Jesus, in der Stille, Herr Jesus, du musst mich leiten, ich sei noch nicht durch. Wie geht das bei mir? Frag die Brüder, wie soll ich es machen? Und dann sagt Gott, ich bin der Herr. Ich werde sein, der ich bin. Und da heißt es wieder, ich bin der Gott, der Genügen schafft, der in deinem Leben das macht, was du nicht kannst. Und das ist ja ganz toll, dass unser Ich gar nicht mehr wichtig ist, sondern was Gott tun will und tun kann. Und auch in deinem Leben wirken will. Herr, was willst du mit mir machen? Und als das Volk Israel so schrecklich bedrückt war, der Mose wurde ja ganz demütig. Er hat keinen Hochmut mehr gehabt. Aber er ist zum Pharao gegangen und hat gesagt, let my people go, lass die Leute mal ziehen. Und dann wurde es ein Misserfolg. Obwohl der Pharao als der Beste war, er kannte sich ja aus beim Pharao. Er war ja da aufgewachsen, er war ja dort erzogen worden, er kannte die Sprache der Diplomatie. Es ging, gab einen schrecklichen Reinfall. Und dann haben seine Brüder gesagt, nie mehr gehst du zum Pharao. Bei dir wird alles noch schlimmer. Du, das ist eine solche Tiefe, die du durchleben kannst, auch bei Christen, dass du sagst, ich mache nichts mehr. Scheitert alles. Und dann sagt Gott zu ihm, doch, du gehst doch nochmal. Er sagt, der Herr, ich kann nicht. Er sagt, ich will mit dir sein. Und das Allergrößte bei uns, dass ich nicht mein Vertrauen, mein Selbstvertrauen habe, auch kein christliches Selbstvertrauen, sondern nur ein Vertrauen, ich gehe im Gehorsam, weil du mich sendest. Und weil ich weiß, dass du mit Flaschen arbeitest, mein lieber Herr. Auch mit Versagern schaffst du. Und du schaffst mit sündigen Menschen, und darum wage ich. Und darum will ich nochmal mit es wagen, mit dir, lieber Herr, und möchte in den Dienst gehen und vertraue dir noch einmal. Aber ich muss mein Ich in mir einmal besiegen und das Ich meine fromm zu machen. Jetzt möchte ich es nochmal ganz deutlich sagen. Viele meinen mit diesem Kreuzigen, sie müssen irgendwelche Zwangsmaßnahmen mit ihrem Ich machen. Nein, du musst Jesus aufnehmen, du musst mit dem Wort Gottes wissen, immer wieder hören, ich bin mit dir, ich will meine Hand nicht von dir abtun. Und dann kannst du auch die bösen Neigungen deines Herzens besiegen, auch die schmutzigen Neigungen deines Herzens, auch deinen eigenen Willen besiegen. Und das war dann toll, wie der Mose sagte, er wollte nicht, wie heißt er, er wollte nicht länger Pharaos Adoptivsohn sein, sondern lieber mit dem Volk Gottes schmachleiden. Und das finde ich so toll, dass ihr zur Jesusgemeinde gehören wollt und sagt, dem gehört mein Leben. Und egal wie die Gemeinde ist, die muss gar nicht fetzig sein und die muss gar nicht irgendwo der Welt angepasst sein, sondern ich will nur dort meinem Herrn Jesus dienen. Ich will mich einbringen und ihr ahnt nicht, welch ein Segen euch der Herr geben will, wenn man mit dem Volk Gottes schmachleidet. Wir haben das, die in der stalinistischen Verfolgung erlebt, in Sibirien im Straflager, und haben das erlebt, wie der Herr mit ihnen war. Der Himmel war offen. Was konnten die denn tun, die Wächter mit ihnen? Die waren doch die Reichen, die Inhaftierten, weil sie den Herrn Jesus hatten. Ist Gott für uns, wer will jetzt noch gegen uns sein? Er hat doch seines Sohnes nicht verschont. Mich hat das immer schon bewegt. Wir haben abends mit den Kindern immer für die Inhaftierten in Russland gebetet. Und jedes Kind hat es dann nochmal wiederholt mit seinen Worten. Hat er sehr bewegt. Was ist das, wenn sie da über Jahre hinweg ihre Kinder nicht mehr sehen? Ach, der Herr hat sie doch reich überschüttet mit allem Guten und hat doch ihnen mehr gegeben, als man ihnen genommen hat. Und so war es bei den Märtyrern zu allen Seiten. Wir sind in Bad Karlshafen einmal in das Hugenottenmuseum hineingegangen. Das war unvorstellbar. 1 Million Menschen um des Gehorsams gegen Jesus umgebracht oder des Landes verwiesen. Und was waren das für Leute? Unser Innenminister de Maizière trägt ja noch das Erbe der Hugenotten. Die ganzen Franzosennamen, die man sieht. Gendarmenplatz in Berlin, das waren die Gendarmen, das waren alles Franzosen. Ein großer Teil der Bevölkerung in Berlin waren Flüchtlinge. Und wir haben, aber sie haben gesagt, wir machen doch nicht mit, wo der Name Jesu nicht mehr verkündigt wird. Jetzt wirst doch du in deinem Leben auch den Gehorsam für Jesus leben, nicht aus Pflicht. Und nicht mit verbissenem Gesetz, man muss das machen und ich beiße meine Zähne zusammen, sondern in der Freude. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesu Christ. Was soll man denn sonst noch in diesem Leben haben? Dein Ich betrügt dich, dein Ich verführt dich. Und wir haben heute eine Zeit, ihr müsst wissen, in der Psychologie, die heute für die meisten Menschen auch in der Seelsorge die Hilfe sein soll. Ich kenne das Wort Sünde nicht und das Wort Vergebung nicht. Und ich sage immer nur, du musst dich selber durchsetzen. Das stimmt nicht, das ist nicht der geistliche Weg. Der Weg von Jesus ist ein anderer Weg. Und wenn du in deinem Leben auch Nöte hast, ein Problem, reinig's doch mit Jesus in deinem innersten Herzen. Herr Jesus, ich habe Bitterkeit in meinem Herzen, leg's doch ab und sag, Herr Jesus, das ist nicht gut. Ich will doch da frei werden. Und wenn du Ängste hast, leg's doch bei Jesus ab. Der macht doch dein Herz rein. Und ihr macht doch wieder biblische Seelsorge miteinander. Wo ihr Probleme habt mit eurem Ich und sagt, ich habe da Nöte, ich habe da kein Vertrauen, dass du wirklich sagst, aber wir haben miteinander gebetet und dann habe ich die Aufgabe angegangen und dann bin ich in die Prüfung gegangen, in ganz großem Vertrauen. Das hat mir immer wieder geholfen, meinem Ich, gerade da, wo es ängstlich war. Aber nicht, dass ich in mir meine Stärke habe, sondern im Herrn. Und das ist so groß, dass dieses Vertrauen, wohl der sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Und gerade Römer 8 ist das Allerschönste. Wer will mich denn noch verdammen? Christus ist hier, der mich gerecht macht. Dieses Vertrauen, dieses erneuerte Ich, das im Vertrauen auf Jesus lebt, das hat alles ganz arg Nähe, ganz arg Frieden. Die Corrie ten Boom, die hat ja unser Leben sehr geprägt mit ihren Vorträgen. Ihr kennt ja noch die Bücher, sie bleiben ja wirklich lesenswert. Die hat immer gesagt, blicke auf Jesus. Blicke auf Jesus. Das ist das, wo wir unsere Hoffnung her haben. Mein Ich, ich sage das immer sehr derb, das ist eine Jauchegrube. Was da alles an unheimlichen Dunkelheiten ist, das kann ich nur immer zu Jesus bringen, sage, Herr, reinige mich. Aber du musst mein Ich sein. Ich will mich von dir leiden lassen. Du musst Wohnung machen in meinem Leben. Du musst von mir Besitz ergreifen, dass Christus wohne durch Glauben und Liebe in euren Herzen. Und dann haben wir ein ganz anderes Leben. Ich habe von den Müttern gesprochen. Die unter euch, die Single sind, erfülltes Leben mit Jesus. Dein Single sein Leben. Du darfst nicht immer von irgendeinen Traumbildern her leben. Ich nehme den Platz an, den Jesus mir gegeben hat. Wir hatten so eine alte Frau in unserer Gemeinde und die hat so viel getan, Kinderkirche und was alles. Die hat immer gesagt, ich darf mich nicht anreden Frau Kurm, ich bin Fräulein Kurm. Die war richtig stolz auf ihr Single-Sein. Das hat man ja früher so gesagt und darf man ja heute gar nicht mehr sagen. Ich bin doch stolz, dass ich Single bin. Und jeder muss doch seinen Platz finden, wie Gott ihn gebrauchen will. Und dass du weißt, ich gehe meinen Weg fröhlich, auch mit dem, was ich bin. Er hat mir die Gaben gegeben. Ich bin anders als die anderen, aber ich gehe fröhlich mit. Ich habe jetzt ein ganz erneuertes Selbstvertrauen durch Jesus, weil ich auf Jesus hinbaue und ihm folge und ihm diene. Es ist eine große Not, wie die Christenheit heute weltförmig wird, am allermeisten an dieser Stelle mit dem Ich. Ich möchte mein Ich leben. Für Christen geht das nicht mehr. Sondern da ist wirklich der gekreuzigte Jesus, der Mittelpunkt unseres Ichs. Er hat seinen Sohn und sein Leben nicht verschont, sondern sich für mich dahingegeben. Wie sollte er mir nicht alles schenken in ihm? Wir waren neulich im Elsass, sind wir durch Weißenburg gegangen, Wieserburg, und da haben wir ein bisschen auch so, bummelt man ja manchmal, geht in so Läden rein. Meine Frau hat gesagt, guck, der hat so Schmuckgeschäfte, so handkunstgewerblichen Schmuck, gehen wir rein, und dann sagt der Franzose in gebrochenem Deutsch, ich habe Sie vorhin beobachtet auf dem großen Parkplatz, Sie haben hinten einen Fisch drauf. Ich sage, ja. Sind Sie Christ? Ich sage, ja, natürlich. Und Sie? Ja, dann hat er erzählt, er hat einen Hauskreis. In Frankreich gibt es ja ganz wenig gläubige Christen. Es war so wunderbar, plötzlich in so einer Stadt einen Bruder zu treffen, und der dann erzählt, wie es sein Größtes ist, Jesus zu gehören. Und das ist mir immer wieder das Allerwunderbarste. Leute, die brennen für Jesus und die voll sind von ihm. Am Anfang, da kannst du schon aufschlagen, im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Da spricht der Paulus von der Erwählung. Das Allerschönste, warum hat uns Jesus erwählt? Der hat dich gewollt. Warum hat er dich gewollt? Vers 2. Außersehen durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Für uns ist Gehorsam nie etwas Widerliches, sondern das ist eine ganz tolle Zielsetzung. Mein Leben darf dazu dienen, den Herrn Jesus groß zu machen. Darum hat er mich gesucht. Das soll in meinem Leben geschehen, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Christi. Ich brauche die Vergebung. Ich kann das nicht selber machen. Es ist auch nicht meine Visage und nicht meine Taten. Aber der Jesus will auf wunderbare Weise in meinem Leben wirken, wenn ich mir das klar mache. Ich will bloß ihm gehorchen und ihm nachfolgen. Das ganz Gefährliche ist die Selbstliebe, die keine Bedeutung hat und die nichts weiterbringt. Das fällt alles in Schutt und Asche. Und jetzt entdeckt doch, wie das reich macht in deinem Leben, die Nachfolge von Jesus. Es gibt heute viele Gemeinden, die machen Riesenprogramme. Ich staune immer, was die alles machen. Rieseneinsatz. Toll. Mit Programmen, wo die ganze Welt davon spricht. Ich weiß nicht, ob es der Weg von Jesus ist. Ich bin tief beeindruckt, wie ihr sagt, wir wollen mit dem Wort Gottes Jesus treu sein an unserem Platz. Wir wollen ihm dienen. In unserem deutschen Land hat es in den letzten Jahren nichts so Großes gegeben wie der Fußball und sogar die Fußball-Weltmeisterschaft. Und heute hat der Rechtsanwalt ja seinen Bericht abgegeben, was alles faul war mit dem Beckenbauer und mit Korruption drin. Das ist eigentlich erschütternd. Wir wollen nicht bloß einen Weg gehen mit uns, wir wollen nicht den Weg der Welt gehen. Wir wollen einen Weg gehen, wo Jesus uns segnen kann, wie er uns braucht. Und wo er uns segnen kann, wie klar hat der Herr Jesus gesagt, weg Simon. Es geht nicht darum, wie wir vor der Welt erscheinen, sondern es geht bloß darum, ob Jesus in deinem Leben etwas wirken kann zu seinem Segen. Und das ist gar kein Opferweg, den du hier machen musst, und kein Verzicht und nicht ein Armwerden, sondern das ist ein großes Beschenktwerden. Der David Livingstone, der große Afrika-Forscher, hat am Ende seines Lebens vor den Studenten von Cambridge einen Vortrag gehalten und gesagt, denk bitte nie, ich hätte ein Opfer gebracht. Der David Livingstone hat furchtbare Opfer gebracht. Das kann man ganz sagen, dass er Malaria gehabt hat und seine Frau jahrelang getrennt. Die war in England und allem, die großen Forschungsreisen gemacht. Er sagt, denk nie, dass ich ein Opfer gemacht habe, sondern ich wurde so beschenkt von Jesus. Ich kann gar nicht sagen, was ich erleben durfte in meinem Leben. Das ist unvergleichlich. Redet nie von einem Opfer. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr das in eurem Leben erfahrt und sagt, es gibt gar keinen anderen Weg, der mich so reich macht. Und es ist das Allerschönste, dass Jesus mein Leben füllt. Und es geht nicht um mein Ich, sondern es geht nur, dass Jesus in meinem innersten Herzen der Sieger ist, der mich beherrscht. Und das ist mir so wichtig gewesen zu dem Thema mit der Selbstverleugnung. Die Selbstverleugnung ist ein ganz wichtiges Thema, sogar eine wichtige Aufgabe. Man kann es bei Jesus lernen, es fällt einem oft schwer, weil der Versucher, der Satan, immer wieder ansetzt, auch sicher bei Jesus in seinem irdischen Leben. Wie wir in der Passionsgeschichte wissen im Garten Gethsemane, ist es wirklich nötig, den Kelch zu trinken. Aber wir müssen gar keinen Kelch trinken. Bei uns geht es nur um den Gehorsam und die Treue und die Klarheit. Und jetzt habt ihr auch bemerkt, dass es selbst unter den Evangelikalen heute eine große Diskussion ist, kann man die Gebote noch so lesen? Wie denn sonst? Die sind von allen Seiten unabhängig. Und das ist so klar. Ich kann nur auf Wegen gesegnet werden, die dem Herrn gehören. Das ist selbstverständlich. Und es gibt kein anderes Leben als da, wo der Herr Jesus mein Herr ist. Und ich wünsche euch auch viel Freude und Klärung.